begrüße euch zu unseren Mediennachrichten heute am Mittwoch, den 10. Mai. Wir wollen uns heute mit zwei Themen in den Mediennachrichten beschäftigen. Zum einen werfen wir unseren Blick auf den vergangenen Freitag, denn am Freitag wurden die Big Brother Awards an Organisationen oder Personen verliehen, die in besonderer Weise die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen oder persönliche Daten an Dritte weitergeben. Zum anderen wollen wir uns mit den Twitter-Accounts der AfD beschäftigen, denn Netzpolitik.org und Tagesspiegel Data haben im letzten halben Jahr eine intensive Datenrecherche und Datenanalyse bei den AfD-Accounts auf Twitter durchgeführt und dabei kam unter anderem heraus, dass es ein inoffizielles Unterstützernetzwerk auf Twitter gibt. Am 5. Mai hat Digital Courage mit anderen Organisationen die Big Brother Awards in der Bielefelder Hechelei verliehen. Seit dem Jahr 2000 werden in Deutschland die Big Brother Awards an Firmen, Organisationen und Personen verliehen, die in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen oder persönliche Daten an Dritte weitergeben bzw. zugänglich machen. Anhand von konkreten und gründlich recherchierten Beispielen setzt das Team dann um Digital Courage so ihre Themen auf die politische Agenda und sie sind dabei eine feste Stimme in der deutschen Datenschutzbewegung. Ein Zitat von ihnen sagt zum Beispiel: Datenkraken mögen den Schatten, wir zehren sie ans Licht. Das versprechen die Organisatoren und dieses Jahr gibt es 6 Preisträger, die am vergangenen Freitag bei der Big Brother Award Verleihung dann bekannt gegeben wurden. Pandeloon von Digital Courage stellt uns vor, wer ausgezeichnet wurde und warum genau.
Nun, wir haben bei unseren 6 Preisträgern eine erlesene Auswahl, einen guten Jahrgang dieses Jahr. Da ist zum Beispiel die Bundeswehr dabei, also Frau von der Leyen natürlich als Ministerin, die jetzt ein Cyberkorps aufgebaut haben. Nein, kein Korps, sondern Korps geschrieben, sprich eine neue Abteilung, die Angriffskriege auf digitaler Basis führen können sollen, auch im Inneren übrigens. Und das wird eine ziemlich große Schweinerei und da dachten wir, da müssen wir mal reinpreschen. Dann haben wir eine Firma namens Pruzes, von der wahrscheinlich noch kaum jemand je gehört hat. Die kommen aus Chemnitz und die stellen Software her, damit man damit so als Händler etwas machen kann, was wir schon mal Preisdiskriminierung nennen. In dem Wort steckt schon drin, es geht um Ungerechtigkeit. Das heißt, ich sage es mal sehr verkürzt, Leute, die ärmer sind und mehr Druck haben, zahlen für die gleiche Ware, die ein etwas reicherer Mensch mit mehr Gelassenheit billiger bekommt, bezahlen diese mehr. Das finden wir furchtbar. Auch dafür haben die Leute einen Preis bekommen, da sie eben diese ganzen Big Data Auswertungen machen. Also da, wo Leute gesagt haben, ja, ist mir doch egal, wenn jemand weiß, welchen Kaffee ich trinke. Genau diese Informationen plus das Wetter. Kein Witz. Das Wetter, welchen Browser ich benutze, ob ich offline einkaufe, um welche Uhrzeit, rechne die rein, um mir Sachen teurer zu verkaufen. Weiterhin haben wir einen Preisträger, der ist schon ein bisschen echt perfide. Der stellt kleine Geräte her mit GPS-Positionsmeldungen, die, und das sagt sogar die Firma auf der Website, man unbemerkt Zeitungsausträgern, Prospektausträgerinnen unterschieben kann. Und wenn man es nicht unbemerkt machen will, was übrigens wirklich strafbar ist, dann behaupten sie, das muss man machen, damit man wegen Mindestlohn das besser abrechnen kann. Das ist auch überhaupt nicht wahr, sondern um Mindestlohn abzurechnen, reicht es, wenn der Stundenzettel ausgefüllt wird, wenn ich schreibe, wann habe ich begonnen, wann habe ich geendet. Und diese Totalüberwachung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dem wollten wir dann gleich mal einen Riegel vorschieben. Für Studierende haben wir auch einen spannenden Preis, nämlich an die Firma, nein, eigentlich an 2 Universitäten, TU München und die Ludwigs-Universität in München. Die nutzen nämlich, um sowas Wunderbares zu tun, wie die Aufzeichnungen von Vorlesungen online anbieten zu können, benutzen die statt ihre eigene Intelligenz und Rechner, nutzen die einen amerikanischen Dienstleister, die Firma Coursera, und die behalten sich in den Verträgen in der Regel vor, dass diese Daten auch komplett verwendet werden dürfen, dass sie die auswerten dürfen, verkaufen dürfen. Und das ist etwas, wo wir denken, nee, das muss wirklich nicht sein, dass ich meine Bildungsinhalte, die Art und Weise, wie schnell ich lerne oder wie langsam, in die große Big Data Auswertung hineingebe. Ein Aufreger hatten wir, der sogar schon im Vorfeld ein bisschen geleakt ist. Da waren wir ein wenig Opfer, aber okay. Das ist die DTIP. Das ist die Organisation, in der, ich sag jetzt mal zusammengefasst, ein Moscheenverband. Das sind die Leute, die ruchbar wurde, dass sie wohl die Imame ihrer angeschlossenen Moscheen angehalten haben, ihre Gläubigen auszuspionieren, abweichendes Verhalten am MIT, also den türkischen Geheimdienst, weiterzumelden. Und was auch noch ein Skandal ist, und das haben wir auch gleich mit erwähnt, dass die Generalbundesanwaltschaft da sehr schleppend nur ermittelt hat, dass sehr angeblich ist Post nicht angekommen und so. Und tatsächlich sind die beschuldigten Imame mittlerweile auch ausgereist, so dass man derer nicht habhaft werden kann.
So kam es im Vorfeld der Preisverleihung schon zu einem Eklat, weil die mit dem Negativpreis geehrte türkisch-islamische Union DİTİB offenbar gerichtlich gegen den Veranstalter Digital Courage vorgehen will. Die DİTİB wird dafür geehrt, dass sie für den türkischen Geheimdienst spioniert haben soll. Besonders ist hierbei auch, dass der Preis sich eben nicht für eine wie so oft entdeckte und sogenannte Datenkrake verliehen wird, sondern eben um Spionage. Ob die Klage von DİTİB haltbar ist, bleibt aber fraglich.
Ja, DİTİB haben uns einen launigen Brief geschrieben, in dem sie sagten, sie lehnen die Annahme des Preises ab. Okay, das ist nicht möglich. Und wollten uns verklagen. Also sie haben uns mit Klage gedroht wegen übler Nachrede. Und wir haben uns das angeschaut, ein bisschen gelächelt und gesagt, nein, unsere Recherchen, die wir machen. Also wir sitzen tatsächlich Wochen, teilweise monatelang da dran, um Sachen hieb- und stichfest zu bekommen. Die sind natürlich gerichtsfest. Das schreckt uns jetzt erstmal nicht. Und auch wenn wir wohl bemerkt haben, dass auch viele Journalisten sagten, oh, ihr seid ja mutig, dass ihr diesen Preis rausgebt. Aber ich finde, das ist notwendig, weil eine freie Religionsausübung muss in Deutschland jedermann möglich sein und natürlich auch jeder Frau. Das können wir nicht zulassen, dass hier Leute unter Angst leben und entsprechend überwacht werden.
Unter den 6 Preisträgern ist auch der deutsche IT-Branchenverband Bitkom. Bitkom wurde 1999 gegründet, hat rund 1600 Mitglieder und veranstaltet jährlich den IT-Gipfel mit der Bundesregierung. Unter anderem macht sie auch Studien und wird von der Bundesregierung immer wieder gefragt, wenn irgendwas mit Computern zur Debatte steht. Und sie hat auch beste Beziehungen zur Politik. Der IT-Branchenverband Bitkom bekam den Big Brother Award 2017 in der Kategorie Wirtschaft für sein unkritisches Promoten von Big Data und seiner penetranten Lobbyarbeit gegen Datenschutz. Man könnte sagen, Bitkom hält nicht viel vom Datenschutz, denn dieser ist veraltet und passt nicht mehr in die heutige Zeit, so sagen sie zumindest. Auch Bitkom meldet sich jetzt zwar nicht mit einer Klage gegen Digital Courage, aber mit einer Videobotschaft an das Team des Big Brother Awards. Wofür Bitkom geehrt wurde, erklärt uns Pandeloon noch einmal etwas genauer.
Wir haben ja den Bitkom e.V., ist ja ein Lobbyverband. Lobbyverbände finden wir jetzt an sich nichts Verwerfliches. Das gehört zur Politik dazu. Was wir moniert haben, ist, dass dieser Lobbyverband also immens versucht, Big Data in die Regierung hereinzudrücken, auch Worte zu Euphemismen verwandelt, also das schöne Wort Datensouveränität, was ich ein schönes Wort finde. Also ich als souveräner Bürger, als mündige Bürgerin oder Bürger kann eben mit meinen Daten souverän umgehen. Das wird jetzt umgedeutet in Datensouveränität, bedeutet, dass die Leute nicht gefragt werden, sondern die Daten einfach abgegeben werden und gut. Das monieren wir. Was wir auch weiter monieren ist, dass dieser Verband vor allen Dingen eine Politik macht, die nicht deutschen Unternehmen nutzt, sondern amerikanischen Unternehmen. Rein von der Mitgliederzahl sind vielleicht gerade mal 8% der Mitglieder dort US-amerikanische Konzerne, aber eben Konzerne mit einer immensen Marktmacht, mit einem immensen Potenzial an Lobbyarbeitsmöglichkeiten. Und im Grunde sagen wir, lieber Bitkom e.V., ihr seid im Grunde mittlerweile ein U-Boot, eine Tarnorganisation von US-amerikanischen Konzernen und bringt eigentlich nur noch die Sachen durch, die diese Konzerne wollen. Denn diesen Konzern nutzt es, wenn es keinen Datenschutz gibt. Das sind die, die kein Datenschutzrecht kennen, die einfach alles verwenden, was möglich ist. Dagegen, würde ich mal sagen, würden sie eine ordentliche Lobbyarbeit machen, könnten sie auch der deutschen Wirtschaft entsprechend den Weg ebnen, die eben nicht ohne Gewissen arbeiten wollen, für die Grundrechte und Datenschutz ein durchaus, wie soll ich sagen, auch tatsächlich am Herzen liegt, die eben das, den Vorteil haben, dass sie damit umgehen können und Produkte bauen können, die eben Grundrechten, Menschenrechten und Datenschutzebenen wirklich voll auf genügen würden und damit dann vielleicht auch den Markt entsprechend verändern würden. Um einmal zu sagen, es gab die Aussage von de Maizière, wenn wir das nicht machen, machen es andere. Im Moment machen es andere. Wenn nicht andere den Weg ebnen, werden es eben nur andere machen. Wir haben aber festgestellt, dass mit der Veränderung in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Kreditkartenfirmen eben bestimmte Sachen verändern mussten, also verbessern mussten im Sinne von uns Konsumentinnen, Konsumenten, Menschen, Verbraucherinnen, Verbraucher. Und die sagten dann, das machen wir aber nicht nur dann für den europäischen Markt, sondern machen das weltweit, weil die wollen keine unterschiedlichen Nutzungsregeln haben, weil es ihr gesamtes Geschäftsmodell viel schwieriger machen würde. Insofern, wenn wir sehr hart sind, wenn wir sehr klar sagen, was wir haben wollen, wie es sein muss, wie man mit Datenschutz und Grundrechten umgeht, dann ist eben auch die Chance, dass wir das auch weltweit an unserem Beispiel gemessen wird und dann entsprechend auch von großen Konzernen so umgesetzt wird. Diesen Mut erwarte ich von unseren Lobbyorganisationen in dem Bereich und diesen Mut und dieses Wissen erwarte ich auch von der Politik.
Seit dem Jahr 2000 wird der Big Brother Award jetzt nun schon verliehen, dass dieser auch eine Wirkung auf die kritisch betrachteten Firmen, Organisationen und Personen hat und es dadurch schon zu einigen Erfolgen gekommen ist, zeigt die Vergangenheit des Preises. Aus welcher Motivation heraus der Preis jedes Jahr wieder aufs Neue verliehen wird und was damit bezweckt werden soll, erzählt uns Pandeloun.
Uns geht es gar nicht darum, die Leute anzuprangern und zu zeigen, hier, guck mal, wie böse die sind, und sondern uns geht es darum, wirklich den Diskurs aufzumachen und in Unternehmen und bei Behörden und in der Politik eine Änderung überhaupt im Denken herbeizuführen. Also ganz klar zu machen, wir müssen, wenn ich als Unternehmen ein Produkt entwickle, eben nicht nur hinterher überlegen, wie kann man da so ein bisschen Datenschutz reinflicken, sondern von Anfang an drüber nachzudenken, wie machen wir das so, dass die Leute, die unsere Produkte nutzen, dann auch wirklich unbeschadet sind und ja sicher leben können.
Den Big Brother Award kann man jedes Jahr im Internet per Stream anschauen und er wird auch als Videoaufnahme online gestellt. Für alle die Hörer, die sich die Verleihung vom letzten Freitag noch anschauen wollen, können dies dann auf bigbrotherawards.de. Kommen wir nun zum Microblogging-Dienst Twitter, denn das Team von netzpolitik.org und Tagesspiegel Data hat sich mit dem Twitter-Netzwerk der AfD auseinandergesetzt. Für alle Hörer, die mit dem Begriff Twitter wenig bis gar nichts anfangen können, möchte ich einmal kurz zusammenfassen, was denn Twitter ist, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Twitter ist ein sogenannter Online-Dienst, der es jedem ermöglicht, Meldungen mit bis zu 140 Zeichen zu verschicken, während E-Mails und Instant-Messaging-Nachrichten einen direkten Empfänger oder Empfängerkreis haben Twitter-Meldungen das Potenzial, mehrere hundert oder tausende Empfänger zu erreichen. Das Wort Twitter kommt aus dem Englischen und bedeutet Gezwitscher. Twittern, also zwitschern, ist nicht mehr als persönliche Meldungen einer breiten Masse an Menschen zugänglich zu machen oder gezielt einem bestimmten Personenkreis. Man muss bei Twitter den Gedanken an die direkte Kommunikation mit anderen Menschen ein wenig außer Acht lassen und sich mit dem Gedanken der indirekten Kommunikation anfreunden. Jede verfasste Meldung, die Sie über Twitter einstellen, wird vom Twitter und den Nutzern als sogenanntes Update angesehen und gibt Ihre derzeitige Tätigkeit, Stimmungslage oder gerade Geschehnisse halt wieder. Sie kommunizieren anders als beispielsweise in E-Mails, Chats oder am Telefon. Sie schreiben keine langen Sätze, dafür genügt die Limitierung auf 140 Zeichen auch nicht aus, sondern geben lediglich kurze Updates über das, was sie gerade tun oder was sie gerade bewegt. Nicht mehr und nicht weniger. Die AfD nutzt eben auch diesen Online-Dienst Twitter. Und auf Twitter schafft die AfD ihre eigene Öffentlichkeit. Seit dem Dezember 2016 hat netzpolitik.org zusammen mit Tagesspiegel Data die AfD-Twitter-Accounts analysiert. Dabei kam heraus, dass die AfD nicht immer mit offenen Karten spielt. Ausgangspunkt der Recherche war Ballerina, der vermeintlich reichweitenstärkste Account aus dem AfD-Umfeld, der sich dann bei näherer Betrachtung als Fake-Account und Scheinriese herausstellte. Im Laufe der Recherche konnten netzpolitik.org und Tagesspiegel Data ein genaueres Bild davon zeichnen, worüber und wie genau die AfD twittert und wie das inoffizielle Unterstützernetzwerk rund um den Parteiaccount AfD Kompakt funktioniert. Ich sprach mit Markus Reuter von netzpolitik.org, welcher an der Recherche und Analyse der AfD-Twitter-Accounts mitgewirkt hat. Er erzählt, was bei ihrer Recherche herausgekommen ist und was es mit diesem inoffiziellen Netzwerk der AfD auf sich hat.
Wir haben uns bei der Recherche, also das ist so eine Datenrecherche gewesen, die hatten den Ausgangspunkt eigentlich genommen bei so einem Account Ballerina. Das ist ein Account, der gab zumindest früher vor, eine Deutsch-Russin zu sein, eine 17-Jährige, ist aber ein Propagandakanal, der AfD-nahe Inhalte twittert. Und von dem sind wir losgegangen und haben eben mit Schnittstellenabfragen bei Twitter uns angeschaut, wer folgt eigentlich diesem Account. Und haben dabei ist dann einerseits das Netzwerk dieser Ballerina entstanden und auf der anderen Seite das Netzwerk der AfD, was man eben, wenn man guckt, wer folgt wem, wer retweetet, also wer verbreitet Nachrichten von anderen weiter, dann kriegt man so ein Netzwerkgraph, wo man sieht, okay, wer steht denn eigentlich wo in der Partei. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es sehr aktive Accounts gibt, die auch von der AfD selber als inoffizielle Unterstützer geführt werden. Also die haben da so eine Liste auf Twitter, wo sie sagen, das sind unsere inoffiziellen Unterstützer. Und dieses Netzwerk twittert quasi sehr zu diesem sehr hohen Maß eigentlich AfD-Inhalte eines offiziellen Accounts weiter. Und wenn man sich jetzt anschaut, was diese Unterstützer immer retweeten, also weiterverbreiten, da nimmt eben genau dieser AfD-Kompakt, der offizielle Account, den höchsten Stellenwert ein. Also der wird nach vorne gepusht. Es werden aber auch andere Inhalte, also zum Beispiel werden auch solche ausländerfeindlichen Accounts weitergeleitet, die solche vermeintlichen Kriminalitätsmeldungen machen. Ne? Also die klassischen Ausländer XY hat das und das getan. Also das, was sehr beliebt ist, um so diese Wut am Laufen zu halten, denke ich mal. Also das ist uns auch aufgefallen, dass dieses inoffizielle Netzwerk kann natürlich auch deutlich radikaler agieren, weil es ja nicht, ist ja kein offizieller Account und das machen die auch. Also das ist schon noch ein Zacken schärfer als so die AfD-Linie, die jetzt von offiziellen Accounts kommt. Wer sonst noch aktiv ist bei Twitter, ist natürlich Frauke Petri und Beatrix von Storch, sind da die größten Personen-Accounts, die da Einfluss haben. Und dann haben wir noch sehr viele Sachen gefunden, wie zum Beispiel die Junge Freiheit, die da gleich dreimal prominent auftaucht, eben einerseits mit dem Account der Zeitung und andererseits dann mit dem Online-Chef und mit dem Herausgeber oder eben auch solche Alternativmedien wie Tichys Einblick oder Achse des Guten, die spielen auch eine Rolle. Da haben wir uns die 300 offiziellen Accounts der Partei angeschaut und dann eben analysiert, was die seit Januar eigentlich geretweetet haben und haben das dann dargestellt in einem Schaubild, wer eigentlich da wirklich so die Parteikommunikation dominiert.
Das inoffizielle Unterstützernetzwerk der AfD erzeugt eine Art Grundrauschen im Sinne der Partei, ohne dass sich die AfD offiziell dazu bekennt. Insgesamt ist das inoffizielle Unterstützernetzwerk ein Verstärker der Position von Petri, Prezell und von Storch und dem offiziellen Parteiaccount AfD Kompakt. Die Methode, dass anonyme, reichweitenstarke Accounts in Kooperation mit der Partei arbeiten und diese unterstützen, kommt bislang in Deutschland so nicht vor. Üblich ist, dass solche parteinahen Accounts als offizielle Kampagnen-Accounts gekennzeichnet sind. Doch sollte die AfD wirklich mit den Unterstützern kooperieren, wäre das für sie auch sehr praktisch, denn sie könnte sich mit einer Graswurzelbewegung schmücken und diese gleichzeitig steuern.
Das sind vermutlich mehrere Personen, die das machen. Also es sind so ein gutes Dutzend Accounts, die auch durchaus Unterschiede aufweisen. Und grundsätzlich machen die sagen auch selber, wir brauchen dieses Netzwerk, dieses inoffizielle, weil wir auf Twitter nicht so stark sind wie auf Facebook. Und das müssten diese inoffiziellen Accounts kompensieren, hatte einer dieser Accounts gesagt. Die waren relativ offen, bevor der Artikel kam, waren danach nicht mehr so begeistert. Und sie wollen eben, was sie sagen, dass sich die ganz viele AfD-Anhänger würden sich gar nicht auf Twitter trauen, weil sie so viel Gegenwind bekommen. Und deswegen braucht es diese inoffiziellen Accounts, die quasi so als nicht jetzt offen agieren. Also wenn man sich das mit anderen Parteien anschaut, ist das auf jeden Fall eine ungewöhnliche Konstellation, dass so eine Art Kampagnen-Accounts nicht als offiziell gekennzeichnet sind oder also dass das so eine, also da ist uns bei anderen Parteien nicht aufgefallen, dass es sowas gibt. Ne? Also da sind dann öfter, der eine ist dann der Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro und twittert, aber meistens ist das eher offen und nicht so, dass man so eine Gruppe von Accounts hat, die nach vorne pushen, sehr aktiv ist auch und sehr viele, die setzen sehr viele Tweets ab. Also teilweise auch mit Teams, dann gibt es welche, die machen teilweise 60 Tweets am Tag. Das ist eigentlich auch eher ungewöhnlich. Also es gibt schon Leute, die das hinkriegen, aber eigentlich twittern Leute ein bisschen weniger normalerweise.
In der Welt der offiziellen Twitter-Accounts der AfD sind Frauke Petri, Beatrix von Storch, Jörg Meuthen und der bundespolitisch eher unbekannte Frank Pasemann weit oben in der Partei. Sie haben viel Durchschlagskraft, bekommen zahlreiche Retweets, doch die Parteioffiziellen retweeten nicht nur ihre Parteifreunde. Den offiziellen Parteikanal AfD Kompakt und dessen anonyme Unterstützer, sondern noch ganz andere Accounts.
Wir haben uns dieses diese als offiziell deklarierten Accounts, also von der Partei selbst als offiziell deklarierte Accounts, das waren so um die 300, die haben uns angeschaut und haben geschaut, was die retweeten, und dann fällt halt auf, dass die zum Beispiel auch so, also wirkliche Neonazi-Accounts durchaus retweeten, ne? Also dass die dann, dass da keine Berührungsängste sind. Und dann haben wir uns den Account näher angeschaut und haben wir diesen Neonazi-Account und gesehen, okay, da gab es schon Morddrohungen, die von dem ausgingen, und eben auch so eine, unter Hashtags wie NS jetzt, also Nationalsozialismus jetzt. Und dass da solche Accounts durchaus auch Widerhall finden. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, ob die das wirklich gesehen haben, weil manche Leute sind ja auch auf Twitter einfach so, dass sie einfach weiterleiten, ohne zu schauen, was sie da eigentlich retweeten. Aber es passt eigentlich auch ganz gut ins Bild, dass da eine Querverbindung eben besteht.
Der Neonazi-Account, von dem Markus Reuter gerade sprach, twittert momentan vor allem Inhalte, die auf kriminelle Ausländer und Muslime verweisen sollen. In der Vergangenheit gab es schon mal einen Kanal, der hieß Projekt XY Einzelfall. Der wurde dann im März wegen eines Problems mit Sicherheitsfaktoren vorübergehend eingestellt. Im Vornherein hatte ein britischer Journalist zuvor mögliche Verbindungen des Projektes zur AfD recherchiert. Daraufhin wurde dann dieser Account eingestellt. Für alle Hörer, die vielleicht die Grafiken und auch mehr Informationen zum inoffiziellen Netzwerk haben wollen, gibt es alle Artikel dazu auf netzpolitik.org. Wir sind nun auch schon wieder am Ende der Mediennachrichten, heute am 10. Mai. Mit den Mediennachrichten geht es dann wieder nächste Woche weiter am Mittwoch, und ich verabschiede mich von euch auf Wiederhören.